Africa is not a country, breaking stereotypes of modern Africa. Dieses Buch ist erschienen im Jahr 2022 auf Englisch und soll jetzt am 15.05., nicht am 15.03.2023 auf Deutsch im Schurkheim Verlag erscheinen. Und
da dann unter dem deutschen Titel Afrika ist kein Land.
Dankeschön. Ich habe das Buch gerade in der Hand. Yoshi hat es mitgebracht, der auch das Buch gelesen hat und uns gleich gerne auch was dazu erzählen möchte. Und das Buch hat so ganz viele bunte Kacheln, wenn man das als Kachel beschreiben kann, auf der Vorderseite. Und wenn man das Buch dann aber mal komplett aufklappt, sieht man, dass ein Teil von Afrika als Kontinent auf diesem Buch abgebildet ist. Und du hast ja auch gerade eben schon erzählt, dass du dieses Buch gelesen hast und sofort das irgendwie vorstellen wolltest und es in die Welt tragen wolltest. Was will dieses Buch erreichen?
Also ich bin tatsächlich letzte Woche erst fertig geworden mit dem Buch und was das Buch erreichen will, sieht man auch sehr schnell, wenn man sich dieses Cover anschaut. Das ist mir natürlich erst im Nachhinein aufgefallen, nach dem Lesen so richtig, aber eigentlich sagt dieses Cover schon alles, weil man diese ganzen bunten, farbigen Flecken sozusagen in diesem Kontinent sieht, die in Pink, Grün, Blau, Violett gehalten sind und so ganz grob den verschiedenen Ländern in Afrika entsprechen. Also 54 verschiedene Länder gibt es auf diesem Kontinent. Und dieser Titel sagt eigentlich schon auch ganz genau, was dieser Autor Dipo Faloyin erreichen wollte mit dem Werk. Und das ist es, das moderne Afrika darzustellen und Stereotype über dieses Land runterzubrechen, auseinanderzunehmen und zu zeigen, was Land, jetzt sage ich schon Land an der Stelle, Kontinent, was dieser Kontinent eigentlich so divers alles ausmacht und wie unterschiedlich der ist und was für Dynamiken da alles eine Rolle spielen in diesem Riesengebiet von unglaublich vielen Menschen, die logischerweise überall, wo viele Menschen sind, unglaublich unterschiedlich auch sind und wo auch sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen sind, die allerdings natürlich auch so ein bisschen, und da kann das und muss das Buch auch ganz viel drauf eingehen, eine gemeinsame Geschichte haben in der Form, dass der komplette Kontinent Afrika von europäischen Großmächten kolonialisiert wurde. Und erst vor kurzem, also es ist jetzt ungefähr 50 Jahre her, dass die meisten Länder eine Unabhängigkeit erlangt haben. Und dieser Hintergrund fließt in diesem gesamten Buch ein. Ich werde auch gleich nochmal drauf eingehen, so in welchen Schritten dann das Buch sozusagen dieses Thema angeht und worum es ganz konkret geht. Aber ich glaube, dieser koloniale Hintergrund oder diese koloniale Sichtweise auf Afrika ist halt so ein wichtiger Startpunkt, um über dieses Thema zu reden. Ein anderer Aspekt, der eine große Rolle spielt, sind dann auch nochmal praktisch dann auch die Identitäten, die sich daraus formieren. Dazu gleich mehr. Ich glaube, ich würde einfach mal mit einem kurzen Einblick, wie das dann klingt, in dieser englischen Fassung euch geben wollen. Die deutsche Übersetzung gibt es noch nicht. Ich habe es auf Englisch gelesen. Ich würde einfach ein Stück auf Englisch vorlesen und dann können wir ja gucken, ob ich noch was dazu erzählen muss oder nicht. Jetzt muss ich allerdings die Seite finden. Ich habe ja jetzt schon praktisch die koloniale Vergangenheit angesprochen und tatsächlich ist da ein ganz zentraler Punkt, nämlich, dass in Berlin eine Konferenz stattfand vor vielen Jahren. Jetzt muss ich kurz gucken, ob ich schnell die Jahreszahl finde. Ich bin nämlich unglaublich schlecht in mir Zahlen und Namen merken. Deswegen hier 1884. Am 15. November 1884 gab es die Berliner Konferenz. In Berlin aus dem Grund, weil das Deutsche Kaiserreich zu diesem Zeitpunkt beschlossen hat, sich auch als imperialistische Großmacht an dem Kolonialismus zu beteiligen. Und das ist vielleicht noch so eine Randnotiz an der Stelle, dass aus diesem Buch auch sehr ersichtlich hervorgeht, dass die Rolle des Deutschen Kaiserreichs in Afrika als Kolonialmacht gar nicht so klein ist, wie es die deutsche Geschichtsschreibung und Politik gerne darstellt oder geflissentlich zur Seite wischt, von wegen, es war ja nicht so viel. Jetzt aber vielleicht erstmal so ein paar Worte aus dem Buch, damit ihr so ein Gefühl kriegt für, wie dieser Mensch eigentlich schreibt über dieses Thema. Und eben genau zu dieser Berliner Konferenz und worum es da geht. Die in Berlin unter einer großen Karte von Afrika stattfand. Eine Karte, die sehr ungenau war. Also jenseits von sozusagen Küsten und den ersten Kilometern an der Küste entlang war auf dieser Karte eigentlich nicht viel zu sehen, sondern es war ein großer weißer Fleck in der Mitte. Gut, ich lese mal vor. Moves to colonize the continent had started way before anyone sat round that table or hung up that map in Berlin. But here at the conference, almost every European nation conspired to cross into a new world that was not their own, and to open a door they did not build, plant flags on soil that scorched their feet, and keep a peace that was disturbed by their presence. The expansionist direction Europe was moving in was clear. Some historians have argued that because the Berlin Conference didn't actually hand out land in some Raffles-esque prize draw, the meeting was limited in its impact. But as the journalist Patrick Gaffaro writes, it did something much worse, with consequences that would reverberate across the years and be felt until today. In the process, legitimizing the ideas of Africa as a playground for outsiders, its mineral wealth as a resource for the outside world, not for Africans, and its fate as a matter not to be left to Africans. That Africa's fate should not be left to Africans has been the West's go-to strategy in the region for almost every one of the 137 years since. It's how modern treaties are organized and charitable donations are shared. It's the attitude on display when governments, themselves struggling with democracy, release patronizing statements about how African countries should respect democracy. This mindset simplified the complex ecosystems of a landmass that covered more than 11 million square miles and was home to hundreds of millions of people as blank spaces on an atlas that could be claimed by turning up and alerting your friends to your presence and declaring authority over the bodies and traditions of everyone who had existed there for generations. But Africa is more. It's always been more. The Berlin Conference did not see this because they allowed a large, inaccurate map to hover over every decision they made. They honed in on what Africa could be for them, and what it could be for Europe turned out to be a lot. For Africa, it turned out to be everything. Das ist so ein Auszug relativ aus dem Anfang vom Buch. Ich weiß jetzt nicht praktisch, wie viel davon hängen bleibt, wenn man nicht so ganz des Englischen mächtig ist, aber es ist, beschreibt sozusagen diese Sichtweise, die bei der Kolonialisierung von Afrika vorherrschte, wo einfach komplett ignoriert wurde, was vor Ort eigentlich schon ist, was für Königreiche, was für Gemeinschaften, was für Sozialstrukturen, welche Menschen eigentlich da schon gewohnt haben und einfach so über so eine leere Karte zu sagen, so, ja, wir teilen das uns auf und wer auch immer zuerst da ist, sagt einfach, das ist jetzt Teil von unserem Reich und ja, was man mit den Sachen vor Ort macht, ist dann den Kolonialmächten überlassen.
Weil du auch gerade angesprochen hast von Kolonien in Afrika, die von Europa ausgehen, in welcher Art und Weise werden diese Kolonien und Kolonialherrschaften in dem Buch beschrieben?
Das ist relativ schwierig so tatsächlich zu beantworten, weil das Buch jetzt nicht irgendwie eine Alternativgeschichte der Kolonialisierung aus afrikanischer Sicht darstellt. Also der Autor selber ist zwar in Chicago geboren, aber halt auch in Lagos, also in einer großen Stadt in Nigeria, aufgewachsen, wo auch ein Großteil der Familie lebt. Und was da tatsächlich stattdessen passiert, ist, dass er versucht, die Moderne in Afrika zu beschreiben und immer nur da auf die Geschichte des Kolonialismus zurückgreift, wo es notwendig ist, um die aktuelle Kontexte irgendwie einzuordnen und einzubetten. Und das ist, glaube ich, eine der großen Stärke, was dieser Dipu Faloyin hinkriegt, der selber schon seit Jahren für Weiß arbeitet und vor allem eben zum Thema auch Identitäten gearbeitet hat in Europa und in Afrika, ist, dass er ganz viel einbettet in, wie eigentlich Identitäten sich aufbauen, was für Faktoren da eine Rolle spielen und wie unterschiedlich die sein können. Also das Buch steigt ein zum Beispiel mit einer Beschreibung von, aus welcher Perspektive er das eigentlich schreibt, seine Familienhintergrund, wo er selber herkommt, was ihn so beeinflusst hat in seiner Jugend und eben auch einfach einer ganz konkreten Beschreibung vom Alltag in Lagos in Nigeria. Also wie so diese Stadt atmet und lebt, so wie man sie erleben würde, wenn man einfach plötzlich da wäre und irgendwie so random bei einer Familie ins Haus reinläuft, die einen dann irgendwie aufnimmt und einen Essen hinstellt und einfach laut ist.
Aber weil du gerade beschrieben hast, dass man das Gefühl haben könnte, wenn, wie er das so beschreibt, dass du dort bist, als du das Buch gelesen hast oder vielleicht diese Stelle gelesen hast, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass du in dem Moment irgendwie dort bist?
Teilweise auf jeden Fall. Also gerade da, wo es die Gebiete und Regionen sind, wo er selber war und von denen er auch aus eigener Erfahrung berichtet, wird das sehr, sehr stark. Das nimmt einen wirklich mit vor Ort sozusagen. Klar war er jetzt noch nicht in allen 54 Ländern und verschiedenen Städten und kann nicht alles beschreiben. Das ist aber auch gar nicht notwendig für das, worum es auch eigentlich geht. Dieser, um nochmal auf diesen Kolonialismus-Hintergrund einzugehen, weil das ist dann das, was immer wieder auftaucht, So nach dem Eindruck von, wie es in vor Ort ist, geht es in dem Buch dann weiter mit der Frage praktisch, wie Afrika eben aufgeteilt wird, woraus wir gerade diesen Auszug gehört haben zur Berlin-Konferenz. Und dann geht es erstmal gar nicht weiter über praktisch die Kolonialgeschichte, also wie dann diese Aufteilung stattfand und was da passiert ist und was die Folgen daraus sind, sondern stattdessen springt er zum Thema des weißen Retter-Syndroms sozusagen. Also diese Idee, die Weißen bringen die Zivilisation nach Afrika oder unterstützen sie dabei jetzt irgendwie selbstständig zu werden, was ja so ein großer entwicklungspolitischer Narrativ ist. Und witzigerweise greift er dabei auf die Conny 2012-Geschichte ganz stark zurück. Ich weiß nicht, ob dir das noch ein Begriff ist überhaupt.
Überhaupt nicht.
Das war mal so eine Social-Media-Kampagne von wegen, dass wir im Dschungel in Ost-Uganda, glaube ich war es, Conny stoppen müssen, der als Warlord da eine Kinderarmee aufbaut. Und dass wir einfach so viel Aufmerksamkeit generieren müssen, dass die USA und alle anderen Großmächte sich dafür einsetzen, dass dieser Mensch verhaftet wird und dann passiert das auch und dann geht es den Leuten vor Ort besser. Also man hört da auch schon raus, so was das bedeutet praktisch und was dann halt eben hier die Darstellung dann macht, ist zu zeigen, wie das eigentlich vor Ort aufgefasst wurde und was damals die dortigen Perspektiven darauf sind und wie scheiße das ist, wenn praktisch irgendwelche Leute sagen, nur wenn wir praktisch Afrika, ganz grob gesagt, ne, die wussten meistens gar nicht mehr, um welchen Dschungel oder welches Land es geht, Aufmerksamkeit schenken und unsere Regierung dazu zwingen, was zu tun, dann geht es den Leuten besser. Komplett dabei zu ignorieren, dass zu diesem Zeitpunkt dieser Conny gar nicht mehr in diesem Dschungel war, sondern ins Nachbarland geflüchtet war, was die Leute vor Ort natürlich wussten, dass die Armee, die er hatte, im Wesentlichen nicht mehr existiert hat und dass er alleine war und machtlos. Und das sind dann so diese Absurditäten, die da so ein bisschen rauskommen. Und dann dreht sich es auch noch um die Frage sozusagen von Benefizkonzerten und dergleichen und wie das alles aufgezogen wird und wie da Narrative weitergesponnen werden, die Afrika eigentlich nur als ein Land, wo ganz viel Armut herrscht, darstellen und ganz viele Diktaturen sind und eben auch noch man Safari machen kann. Also das ist dann immer dieser Kontrast, der immer wieder aufkommt, von wegen Afrika ist das Land der Sonne mit Tieren und Armut. Und das kritisiert er ganz stark. Und dann geht es weiter und beschäftigt sich eben genau mit dieser Frage Diktatur und Demokratie in Afrika. Und da hätte ich jetzt auch noch gleich tatsächlich nochmal einen kleinen Auszug zu diesem Thema, den ich euch einfach kurz vorlesen würde. Democracy is meant to illuminate where despotism darkens. We've certainly been encouraged to believe in untruth, that Africa in its entirety is withering away under the darkness of dictatorships. Eternally damned by revolving caricatures of evil men shutting down radio stations and suspending constitutions, while their spendthrift wives travel the world in gold-plated jets. In reality, less than 10% of the continent is under authoritarian rule. If we are who we allow to govern us, then it's easy to see the region as overrun with unscrupulous megalomaniacs unable to recognize how easy life would be under the basic tenet of one person, one vote. This view has pushed intervention as key to our salvation and policies that believe punishment will straighten our spines. It was intervention, however, that kept dictators in Somalia and Ethiopia in office and that divided Nigeria into disparate factions chasing the one thing that seemed permanent, power. It was outside forces that waged a racist war across southern Africa and have helped hide the ill-gotten wealth of families that have forced monarchy on their own nations. It was fighting off these interventionist forces that made heroes of men better suited to the battlefield than the presidency. Ich würde es mal, glaube ich, an der Stelle soweit belassen. Es geht dann noch gleich drauf auch so ein bisschen um so Sachen wie, dass dann irgendwie so dieser Kontrast entsteht zwischen in den USA ist Trump Präsident, wird abgewählt und dann wird das Kapitol gestürmt und genau dieses Land sagt dann immer wieder so, aber ihr müsst Demokratie einhalten und ein Großteil halt der Bevölkerung sagt sich einfach, was wollt ihr eigentlich von uns? Bei uns gibt es viel mehr Demokratien, als es bei euch gibt und die auch noch funktionieren. Das vielleicht so als ein Beispiel, was da am Ende reinkommt, ist eben dieser Punkt, dass halt die Interventionen nie aufgehört haben, also dass autoritäre Regime weiter gestützt wurden, dass praktisch hier immer, auch nach der Unabhängigkeit, immer weiter interveniert wurde, um das aufrechtzuerhalten. Das wird leider nicht wirklich ausführlich ausgeführt, dazu komme ich vielleicht später nochmal kurz. Und was eben dieser letzte Satz gerade war, it was fighting off these interventionist forces that made heroes of men better suited to the battlefield than the presidency, ist das, worum es ganz viel in diesem Demokratie-Kapitel geht. Also dass im Wesentlichen die Leute, die dann in diesen neu unabhängigen Ländern an die Macht gekommen sind, sind Menschen, die zwar im Unabhängigkeitskrieg eine wichtige Rolle gespielt haben jeweils, die da auch heldenhaft irgendwie, also na, Selbststilisierung oder Mythologisierung als praktisch Helden der Revolution hervorgehen und die dann einfach zu Präsidenten werden, aber gar nicht wissen, wie man eigentlich einen demokratischen Staat als Präsident irgendwas damit anfangen soll, sondern halt nur die Erfahrung haben, als Guerillas in irgendwelchen Dschungels zu kämpfen und logischerweise auch ein bisschen überfordert sind mit dieser Geschichte. Und das zeigt sich eben nicht daran, dass die Menschen oder dass irgendwie sozusagen es weniger Menschen gibt, die praktisch Demokratie können in Afrika, sondern dass die Erfahrungen ganz andere sind und dass die Situation eine ganz andere ist, wo man nämlich tatsächlich in einer Situation ist, dass man Grenzen hat, die man nicht selber ausgewählt hat, dass Ethnien zusammenkommen, die man irgendwie miteinander in Einklang bringen soll, dass gleichzeitig eine wirtschaftliche Ausbeutung stattfindet. Und dass man gerade eben erst Kolonialmächte hatte, die Leute umgebracht haben, die Artefakte verschleppt haben, die wirklich Chaos angerichtet haben sozusagen und daraus irgendwie einen erfolgreichen Nationalstaat gründen soll. Und das erzählt es an 7 konkreten Geschichten zum Beispiel, diese Situation, die daraus entstanden ist. Bevor es dann weitergeht, noch um die Frage von afrikanischer Sprache, gestohlene Artefakte und Reis. Aber dazu später mehr.
Was du auch gerade so ein bisschen angeteasert hast, was ich total spannend fand, war der Punkt soziale Bewegungen und was diese in Afrika erreicht haben.
Ja, die habe ich schon ein bisschen angeteasert, das stimmt. Also so ganz konkret gibt es ein paar Beispiele, auf die das Buch auch gegen Ende dann eingeht, die so aus der modernen Geschichte kommen. Das eine tatsächlich in Nigeria selbst, die sogenannte End-SARS-Kampagne. Da ging es um eine Spezialeinheit der Polizei sozusagen, die einfach für Korruption und Übergriffe in der Kritik stand, wo halt eine komplette führungslose demokratische Protestbewegung entstanden ist, die halt die Abschaffung dieser Polizeieinheit gefordert hat. Und es auch geschafft hat, die gibt es so nicht mehr. Sie wurde umbenannt und so wie man das halt kennt von staatlichen Prozessen, die Leute wurden in neue Einheiten gesteckt. Man hat es anders benannt und hat das Problem als gelöst erklärt. Die Protestbewegung sah das ein bisschen anders und hat auch noch weitergemacht, wurde dann allerdings auch tatsächlich mit massiver Repression erstmal so weit eingeschüchtert, auch im Zuge dann auch noch vom Pandemiegeschehen und dergleichen, dass es erstmal nicht weiterging. Aber jetzt am Wochenende waren ja in Nigeria auch Wahlen und wie die abliefen und was das Ergebnis sein wird, ist halt auch ein großes Ergebnis von diesem Protestprozess an demokratischer Willensbildung sozusagen. Und es gibt auch noch 1-2 andere Beispiele, die aufgeführt werden. Eins fand ich sehr, sehr spannend. In Namibia gab es tatsächlich vor kurzem eine große feministische Bewegung, weil es zu vermehrten Femiziden gekommen war, also Morden an Frauen. Und dann haben sich Frauen zusammengeschlossen und dagegen aufbegehrt. Und die haben innerhalb weniger Tage haben sie es geschafft, die Regierung dazu zu zwingen, ein massives Reformpaket hinzukriegen, was genau dieses Problem angehen sollte, mit weitreichenden Einschnitten und Strafen für genau so ein Verhalten und auch Bildungskomponente und Kulturkomponente dazu. Also so richtig beeindruckend. Das sind auch nur 2 Beispiele jetzt. Es gibt noch ein paar mehr in dem Buch, an was da eigentlich passiert, wovon wir eigentlich so fast nie was mitbekommen, was irgendwie so ein bisschen schade und krass ist. Und eine von den Sachen natürlich, die aber auch vor Ort immer wieder Thema ist, aber inzwischen auch tatsächlich in Berlin zum Beispiel immer wieder diskutiert wird, ist eben auch dieses Thema Rückgabe von den Artefakten aus Museen und dergleichen. Und darauf setzt dieses Buch Africa's Not a Country von Dipu Faluyin einen relativ großen Schwerpunkt, meines Erachtens vielleicht ein bisschen zu großen Schwerpunkt, aber das ist, glaube ich, mehr interessensgebietmäßig gefragt, weil es eben in einem Kapitel tatsächlich darum ging, wie dieser Kontinent ausgebeutet wurde, mit welcher Brutalität da vorgegangen wurde und zwar ganz klar mit dem Ziel halt eben, so Sachen mitzunehmen und ins eigene Museum zu schleppen. Also es wird aus diesen Schilderungen von der Geschichte ganz klar, dass all diese angeblichen diplomatischen Vorfälle oder so, die immer wieder als Begründung herangezogen würden von den Kolonialmächten, dass die vorgetäuscht sind, dass von vornherein geplant wurde, dass da einfach Raub betrieben werden soll, weil zum Beispiel direkt jemand vom British Museum mit dabei war bei der ersten Strafmission, haben sie es dann genannt, um genau das zu machen. So, gezielt. Und aus dieser Geschichte eben geht es dann auch um diese Frage praktisch, wie diese Artefakte zurückgegeben werden sollen und vielleicht einfach so ein kleiner Einblick in wie da jetzt dieser Autor zumindest argumentiert, hier ein kurzer Auszug aus diesem Einstieg in die Frage der Restitution, also der Rückgabe dieser Artefakte. Let's start where there is broad agreement. 90% of Africa's material cultural legacy is being kept outside of the continent. The vast majority of these artifacts, numbering into the hundreds of thousands, possibly more, were violently looted as a result of colonial plundering. Soon after they were stolen, sometimes that very same day, the treasures were sold by whichever invading force had carried out the pillage. Some of these artifacts ended up in private collections, but most of the goods quickly found their way into museums. They are still in those same museums. The objects you can see in galleries only account for a small percentage of the total number of artifacts in the general possession of museums. The main bulk of this precious loot has been stockpiled, hidden, and locked away within the bowels of the Western world's most illustrious institutions, well away from the grasp of visitors and certainly kept out of the reach of the African countries they were stolen from, nations forced to beg for the treasures for over half a century. Und das bringt, glaube ich, ganz klar auf den Punkt, was hier sozusagen eigentlich die Kritik ist. Ne? Also, dass es nicht einfach darum geht, so, ja, könntet ihr bitte die Sachen zurückgeben, sondern nein, ihr habt sie geklaut und ihr behaltet sie und setzt diesen Diebstahl fort. Und die einzige richtige Antwort darauf ist die sofortige Rückgabe aller Objekte und nicht das, was teilweise passiert, dass vereinzelte Objekte, also so ein paar hundert zum Beispiel, mal zurückgegeben werden aus einer Sammlung, die irgendwie 90.000 Stücke beinhaltet. So. Das ist auf jeden Fall so ein Punkt, der hier ganz, ganz stark gemacht wird. Und da ist auch ein schönes Beispiel drin von einem Aktivisten, der einfach in Museen reinläuft, sich was nimmt und damit rausläuft und sagt, ich bring's zurück nach Afrika, dann verhaftet wird und tatsächlich dafür auch schon mal freigesprochen wurde. Meistens Strafen kassiert, aber auch schon mal freigesprochen wurde, weil er Recht hat. Und das finde ich auch sehr schön, was eben diese koloniale, also die, der Rückgriff auf die koloniale Geschichte zeigt, ist, dass auch schon als Afrika kolonialisiert wurde, den Leuten klar war, dass was sie tun falsch ist. Es gibt Aussagen von Reichstagsabgeordneten zu diesem Thema, so, wo ganz klar ist, sie alle wissen, dass was sie tun falsch ist und machen es trotzdem. Also dieses Argument von wegen, es war eine andere Zeit, gilt einfach nicht an der Stelle. Das vielleicht soweit zu dem Buch. Also nach dieser Restitution geht es dann nochmal um eben die Frage, wie war das jetzt nochmal ganz kurz, was als nächstes passiert, was kommt als nächstes? Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen, weil das eine Frage ist, die dieses Buch versucht sehr schön zu beantworten, aber die natürlich auch abhängig ist vom Weltgeschehen, wie wir gesehen haben in den letzten Jahren. Passiert da dauernd irgendwas, was alles ins Chaos wirft. Aber es gibt einen schönen Ausblick, was alles da passieren kann. Gut, das war jetzt eine relativ lange Lobeshymne auf dieses Buch. Ich würde noch anmerken, das, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist ein ausführlicher Blick auf eigentlich so postkoloniale Wirtschaftsbeziehungen und wo da Einmischung stattfindet. Dieses Thema Landgrabbing wird, also im modernen Kontext, wird kaum angesprochen und auch die Frage von aktuellen Militärinterventionen taucht eigentlich nicht auf. Das finde ich persönlich schade, das hätte mich noch interessiert. Dieses Werk hat mehr so den Blick auf den kulturellen und gesellschaftlichen Umgang mit dem ganzen Thema. Das wäre so mein Fazit sozusagen. Klare Leseempfehlung.
Und wenn ich mich vielleicht nochmal kurz dazwischen schalten darf, was ist dir vielleicht auch zum Ende des Lesens oder jetzt, nachdem du dieses Buch irgendwie vorgestellt hast und es ja nun mega viele spannende Aspekte gibt, die du aus meiner Perspektive gerade erzählt hast. Also du hast mich auf jeden Fall bekommen, ich möchte das auch unbedingt lesen. Aber was ist dir im Gedächtnis geblieben, in Gedanken geblieben, nachdem du dieses Buch gelesen hast?
Ich glaube, das Zentralste ist sozusagen, wie individuell runterbrechbar eigentlich so ein großes Thema ist, also auf was für Spezifika und Kleinigkeiten man sich fokussieren kann und trotzdem dieses Facettenreichtum, die Unterschiede und die verschiedenen Subjektivitäten zum Vorschein bringen. Und ich würde, glaube ich, da zum Abschluss einfach ganz kurz einen Auszug rausbringen über das Thema Kriege um Reis. Es geht um Jollof-Reis und ja, hört selbst. You could say Jollof rice is just a rice dish, yet that wouldn't explain the mythos and mystique, the reverence each grain of goodness is given. It wouldn't explain the way it has been used by the individual members of an entire region as a show of strength. Every West African country claims Jollof as their own. Each one fervently believes that their specific variation is the region's best. And though they are all wrong except for Nigeria, their continued insistence has fueled the long-standing rivalry of the fabled Jollof wars. It's key to the joy of this ongoing stalemate that a feud which is essentially over the optimal combination of a handful of vegetables and rice has given African countries not used to being recognized for their individual gifts and cultural seasonings an opportunity to platform their individual efforts. Jollof rice is just a rice dish that has become a proxy for national identity and regional status. The three loudest armies in the war are Ghana, Senegal and Nigeria. Liberians are not shy either. Neither are the Gambia or Sierra Leone. Ghanaians are certain that their more complex version, utilizing a far wider array of ingredients, has created a perfect sauce for their choice of fragrant rice to stew in. Nigerians prefer a simpler, more disciplined, smoky dish, blessed by firewood and the nation's addiction to enjoyment. Though our argument for superiority, as in all things, primarily revolves around immovable confidence that governs the country. Senegal's case is frustratingly rather rigid. They point to heritage. Yolof, locally known as Tiaboudienne, was invented sometime in the 14th century in Yolof, a state that was part of the Wolof Empire in what is now modern-day Senegal, though parts of it stretched into the Gambia. Yolof was home to the Diola traveling traders, believed to have carried their delicacy throughout West Africa. As they did, it was adapted and adopted to fit specific regional tastes. Und dann geht es noch ein bisschen darum, wie ein Koch aus der USA, glaube ich, dieses Rezept verhunzt hat und ganz Afrika vereint ist in dem Hass auf, wie man dieses Rezept so verhunzen kann, dass alle anders zubereiten. Ich finde, das ist ein super Beispiel, so wie praktisch an einem kleinen Detail dieses Buch ganz viel aufmachen kann und da so einen Einblick gibt. Ja, also klare Leseempfehlung, wenn es dann auf Deutsch rauskommt, vor allem auch. Auf Englisch ist es auch super, aber man muss halt auch ein bisschen Englisch können.
Dann danke dir erstmal an dieser Stelle für die tolle Buchvorstellung und diesen facettenreichen Einblick hier in das Buch Africa is not a country.